Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Wahr oder falsch? Wie können wir erkennen, ob ein Zeitungsbericht stimmt oder ein Post im Internet die Tatsachen verfälscht? Und wie ist es mit den Details? Muss wirklich alles in einer Geschichte genau so gewesen sein? Oder dürfen Journalisten vielleicht manche Sachen auch ein bisschen ausschmücken?
Hat das Kind wirklich gesungen und wenn ja, welches Lied? Es geht darum, die Dinge so darzustellen, wie sie sind.
Ist auch eine Verwendung fiktiver Stilmittel zulässig? Und wenn ja, in welchem Umfang und wo sind da die Grenzen? Wo sind die Grenzen zur Fälschung?
Es ist nur eine Meinung, die darf man äußern. Schön wäre also, wenn darüber sachlich diskutiert würde. Aber so würde es nicht laufen.
Was ich nun spannend finde, ist, den Blick mal umzudrehen und sich zu fragen, wie ist es eigentlich mit den auf Subjektivität zielenden Darstellungsformen? Enthalten die nicht, wenn sie denn journalistisch sein wollen, auch Objektivitätsanteile?
Ich freue mich jetzt schon auf die Kommentare zu diesem Kommentar.
Bei uns im Hörsaal geht es heute um Medien und Wahrheit, um Fälschungen und seriösen Journalismus. Wir haben drei Vorträge für euch, alle von der Jahrestagung des Netzwerks Medienethik. Im ersten Vortrag fragt Tanjef Schulz, ob objektive Berichterstattung überhaupt möglich ist. Ist nicht alles, was ich schreibe, notwendigerweise von meiner persönlichen Sicht auf die Dinge geprägt? Man kann diese Frage aber auch umdrehen. Was ist mit journalistischen Formen, die sowieso subjektiv sind, wie zum Beispiel ein Kommentar? Müssen diese Formen auch objektive Elemente enthalten? Tanjef Schulz ist Professor für Journalistik an der Universität Mainz. Sein Vortrag hat den Titel »Der Reporterblick von nirgendwo – Journalismus in der Spannung zwischen Subjektivität und Objektivitätsanspruch«. Er hat diesen Vortrag am 20. Februar 2020 auf der Jahrestagung »Medien und Wahrheit« des Netzwerks Medienethik an der Hochschule für Philosophie in München gehalten.
Was ist der Ausgangspunkt meines Vortrags? Es ist die nicht endende Diskussion darüber, welche Bedeutung Objektivität und Subjektivität im Journalismus haben soll. Für mich als jemand, der lange auch in der Praxis war, eigentlich erstaunlich, denn darüber denkt man dann in der Praxis oft selber ja gar nicht mehr nach. Erstaunlich auch, dass es sozusagen eigentlich keinen richtigen Debattenfortschritt aus meiner Sicht gibt. In den 70er, 80er Jahren wurde das diskutiert stark. Es wird in den 90ern diskutiert, es wird wieder heute diskutiert. In den 70er, 80er Jahren oft unter dem Vorzeichen linker Kritik am Objektivitätsanspruch, teilweise marxistisch inspiriert, herrschaftskritisch. Das ist heute noch mitunter so, aber nicht nur, sondern heute gibt es auch, sag ich mal, verbunden mit einem Generationenwechsel im Journalismus die Idee, dass sich die Formen und Formate ändern, dass wir stärker auch das Ich präsent machen sollen, dass es so etwas wie Objektivität ja so eh gar nicht gäbe und deswegen das Subjektive noch stärker zur Geltung kommen solle im Journalismus. Es hat schon vor längerer Zeit Detlef Schröder das mal aufgeschrieben, dass es diese zwei Lager gibt und ich erspare Ihnen jetzt Beispiele dafür, die das auch aus der Gegenwart illustrieren. Es gibt sie meines Erachtens tatsächlich immer noch, diese Lager und diese Spannung, die da besteht, auch in der Diskussion und im Selbstverständnis des Journalismus. Diese beiden Lager stehen sich mehr oder weniger auch unversöhnlich gegenüber. Eine Tatsache, die mich auch überrascht angesichts des einfach simplen Faktums, dass wir ja, da braucht man ja nur in die Lehrbücher schauen, eigentlich alle wissen, dass es mehr oder weniger Meinungsjournalismus gibt, mehr oder weniger tatsachennachrichtlichen Journalismus, tatsachenorientierten Journalismus und dass es vielleicht auch Mischungsverhältnisse gibt, dass es eher subjektive Formen gibt und eher vielleicht objektive Formen, auch wenn der Begriff ein bisschen in Ungnade zu fallen scheint. Vor diesem Hintergrund finde ich es extrem inspirierend beim US-Philosophen Thomas Nagel zu lesen, der sich mit Journalismus überhaupt nicht beschäftigt, sondern der eher aus der Theory of Mind kommt, der aber genau das zum Thema macht, was im Journalismus dann kleingearbeitet zu diesen Konflikten führt, nämlich die Frage, sich zu stellen, wie lässt sich eine subjektive Perspektive individueller Personen in der Welt mit einer objektiven Auffassung von dieser Welt, die wiederum diese Person und ihre Perspektiven einschließt, vermitteln. Das ist ein Grundlagenproblem natürlich der Philosophie, aber die Art, wie er daran geht, finde ich extrem interessant, auch im Hinblick auf die mitunter seltsamen Lagerbildungen im Journalismus und in der Journalismusforschung. Attraktiv auch deshalb, weil Thomas Nagel ein sehr aufgeklärter Realist ist, würde ich sagen, einer, der den Skeptizismus für nicht widerlegbar hält, aber der eben auch fern ist von dem, was vielleicht Konstruktivisten sagen würden. Thomas Nagel fasst seinen Ansatz, was Objektivität ist, in diesen berühmten Ausdruck View from Nowhere, Blick von nirgendwo. Das ist auch etwas, was relativ bekannt als Ausdruck geworden ist. Und es geht offensichtlich um etwas wie Distanznahme. Es geht darum, Objektivität zu verstehen als etwas, was ein Verfahren des Verstandes ist, als eine Richtung zu denken, die der Verstand dann schreiten kann. Es handelt sich um einen Prozess also des Distanzierens, des Entfernens von situativen und persönlichen Standpunkten und von den diversen Kontingenzen, die damit verbunden sind. Und das ist natürlich etwas, was genau auch die Anforderung ist eines objektivierenden Journalismus. Es geht darum, die Dinge so darzustellen, sagt Nagel, wie sie sind, und zwar nicht für ein bestimmtes Geschöpf oder für eine bestimmte Art, sondern eigentlich übergreifend, vom View from Nowhere, auch wenn das, wie er nicht bestreiten würde, natürlich niemals möglich ist, festzustellen, dass das je gelingt. Interessanterweise ist er nun aber alles andere als naiv und alles andere als ein Reduktionist, sondern sein Kern ist eigentlich der, zu streiten, wieder die Reduktionisten, wieder die Empiristen, die das Subjektive in der Welt vergessen, vernachlässigen, geringschätzen. Es geht ihm eben genau darum, auch das Subjektive hochzuhalten und seine Bedeutung in der Welt anzuerkennen, herauszuarbeiten und dem Subjektiven Platz zu machen. Es ist klar, dass er sich natürlich sehr stark an den Naturwissenschaften orientiert, aber diese Grundidee, sein Grundimpuls ist etwas, was ich sehr fruchtbar finde, auch für den Journalismus. Und für mich ergibt sich auch aus der Auseinandersetzung mit Nagel eine Art Zwei-Thesen-Geschichte, dass die auf Objektivität zielenden Darstellungsformen, also etwa die nachrichtlichen, die Subjektivität nie ganz loswerden. Dafür haben wir nun wirklich sehr viel diskutiert aus unterschiedlichen Theorierichtungen und sehr viel empirische Evidenzen angesammelt in den vergangenen Jahrzehnten in der Medienforschung. So what? Das haben wir eigentlich in vielen Varianten durchbuchstabiert. Was ich nun spannend finde, ist, den Blick mal umzudrehen und sich zu fragen, wie ist es eigentlich mit den auf Subjektivität zielenden Darstellungsformen, die ja oft gern vergessen werden? Enthalten die nicht, wenn sie denn journalistisch sein wollen, auch Objektivitätsanteile oder zumindest diese Bewegung der Distanznahme, die ja Nagel hier in den Vordergrund drückt? Das ist mal ein Versuch, die Dinge umzukehren. Es ist sozusagen immer die gleiche Denkbewegung in der Medienforschung seit Jahrzehnten. Objektivitätsideal wird zerstört, Objektivitätsideologie und so weiter. Und die Frage, die sich mir aber stellt, ist es nicht auch mal interessant zu schauen, was in den bewusst subjektiven Formen übrig bleibt an objektiven Spuren? Und das will ich Ihnen jetzt kurz darlegen anhand der klassischen Einteilung von Darstellungsformen. Und zu viel mehr wird es dann auch nicht reichen. Ganz klassisch, Nachricht, Kommentar, Reportage. Die Welt ist natürlich im praktischen Journalismus eigentlich komplizierter, aber für unsere Zwecke reicht das. Wir kennen auch sofort oder können erkennen, wo sind da jetzt die subjektiven Anteile. Latent persönliche Ansichten oder es müssen nicht nur die individuellen natürlich sein des Journalisten, die werden seit langen Zeiten erforscht. Einflüsse, die das Nachrichtenideal des Objektiven in Frage stellen. Dazu kommt natürlich, dass in Nachrichten permanent Subjektives, nämlich in Form von Meinungen, die einfach dargestellt werden, vorkommen. Dann haben wir die Meinung mit persönlichen Ansichten und dann haben wir die persönlichen Erlebnisse, teilweise auch Ansichten von Reporterinnen und Reportern und natürlich auch von den Protagonisten und Protagonisten, über die sie schreiben. Das sind subjektive Anteile. Und nun kommen wir zu dem Punkt, dass wir die objektiven Anteile uns betrachten. Und da, finde ich, steckt dann mehr Musik drin. Das Thema des Kommentars, bevor ich mich der Reportage zuwende, als einer ganz klassischen subjektiven Form, wo niemand auf die Idee kommen würde, da irgendetwas mit Objektivität zu verbinden. Und das sehe ich nun tatsächlich anders. Und das hat damit zu tun, dass die Objektivität natürlich auch ein Thema in der Ethik ist und dass die Objektivität beispielsweise auch von Nagel auch auf die Ethik bezogen wird. Und es geht dann darum, so etwas wie Gemeinwohlorientierung und eine Perspektiverweiterung zu verlangen von Journalistinnen und Journalisten, die damit weit über das hinausgehen, was sozusagen die übliche subjektive Meinung der Jedermann und der Jederfrau an irgendeinem Küchentisch darstellt. Sie müssen also sozusagen ihre subjektive Perspektive Schritt für Schritt erweitern. In der Hinsicht ist das eine klassisch-kognitivistische Ethik, die natürlich in den Details völlig abweicht vielleicht von anderen, aber die sich ähnelt mit anderen Ansätzen, sei es jetzt Rawls und der Idee eines Schleier des Nichtwissens, sei es dem kategorischen Imperativ, sei es einem Universalisierungsprinzip in der Diskursethik und so weiter. Das heißt, das ist die Vorstellung, dass sehr wohl Objektivitätskerne verlangt werden sollen von einem an Gemeinwohl orientierten und nicht an der eigenen Subjektivität sich langhangelnden Meinungsjournalismus. Das finde ich eine interessante Perspektive auf diese Grundidee des Subjektiven in der Darstellungsform Kommentar. Zusätzlich, und das ist etwas, was durch die Fake News-Debatte natürlich jetzt uns allen klar geworden ist, Kommentare, in denen die Tatsachengrundlage von vornherein Quatsch ist, sind natürlich per se nichtig. Wenn Sie einen Kommentar schreiben, natürlich ist oft unklar, was die Tatsachengrundlage ist. Keine Frage. Es geht auch oft um Interpretation oder sind wir in schwammigem Terrain. Keine Frage, aber es gibt auch klarere Fälle. Wenn Sie einen Kommentar schreiben über eine Äußerung eines Politikers A, die einfach so nicht gefallen ist und dann dort eine Kritik üben, dann werden Sie feststellen, dass Sie einfach die Tatsachengrundlage gar nicht haben, auf der der Kommentar fußt und entsprechend nichtig ist das ganze Unternehmen. Das heißt, diese beiden Komponenten, Tatsachengrundlage wie normative Perspektiverweiterung, sind für mich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt dafür, warum auch in der subjektiven Darstellungsform Kommentar objektive Kerne zu fordern sind, denn um Journalismus handeln soll. Zweiter Punkt, die Reportage. Hier ist nun interessant, dass die Reportage etwas erfüllt, was die Fiktion und Kunstwerke so nicht leisten. Die haben ihre eigenen Stärken und ihr eigenes Recht. Aber das Besondere der Reportage, wenn sie dann klassisch noch überhaupt betrieben werden würde, ist, dass sie Einblicke eröffnet in die Subjektivität der Reporterin, des Reporters, aber auch in die Subjektivität anderer Menschen. Und zwar in eine solche, die wiederum selbst real ist und keine Fiktion. Mit den entsprechenden Selbstbeschränkungen, dass sie eben auch nicht in den Kopf hineinblicken können und in die Seele, sondern nur Schlüsse ziehen können indirekt. Und das ist extrem wertvoll, weil sie damit etwas lernen über die Mitwelt, über das Subjektive in der Mitwelt, was ihnen durch den nachrichtlichen Journalismus überhaupt nicht geliefert wird und was ihnen durch Kunst und fiktionale Literatur sozusagen sehr gebrochen vermittelt wird und jedenfalls nicht mit dem Bewusstsein, dass es sich um etwas Reales handeln soll. Das heißt, die Reportage und solche subjektiven Formen erschließen uns die Welt des Subjektiven, aber mit einem objektiven Anspruch. Und das ist eine wunderbare Funktion des Journalismus, die aber nur funktioniert, wenn sie eben diese objektiven Anteile nicht leugnet oder gar Missbrauch mit ihnen treibt. Da sind wir jetzt bei Relotius. Das betrifft zum einen, wie bei den Kommentaren, trivial, scheinbar trivial zumindest, äußere Tatsachen, also im Grunde die Tatsachengrundlagen wieder. Da geht es dann allerdings um Details, anders als bei den nachrichtlichen Stoffen. Wie wir wissen, es geht um Kleinigkeiten, die aber für Reportagen atmosphärisch bedeutsam sind. Hat das Kind wirklich gesungen und wenn ja, welches Lied? Hat der Hund gebellt und wenn ja, war es wirklich ein lautes, krächzendes Bellen oder doch eher ein ganz normales, mittellautes und so weiter. Das sind mitunter subjektive Wahrnehmungen und da geht es dann um die Wahrhaftigkeit der Reporterin und des Reporters. Aber es geht auch um jeweils die Tatsachengrundlage, die mehr oder weniger objektivierbar ist. Dann geht es aber im nächsten Schritt auch um innere Tatsachen. Und da kommt es eben auch genau darauf an, dass die Wahrhaftigkeit gewahrt wird. Erstens im Blick der Reporterin auf sich selbst. Zweitens im Nichtüberschreiten der Grenze zu anderen Subjekten, über die etwas ausgesagt wird. Und schließlich ein letztes, was dazu kommt. Das Besondere des journalistischen Blicks als Reporterin ist ja, dass er weiß, sie weiß, ich tue dies sozusagen stellvertretend für andere. Ich leihe den anderen meine Sinne. Und das ist bereits ein großer Akt der Distanzierung und führt dazu, dass auch ein Relevanzfilter eingebaut wird. Ich behellige nicht meine Leser damit, dass ich gerade Bauchweh habe oder so, wenn das für die Geschichte völlig unbelangvoll ist. Aber für mein persönliches Ich-Erleben in der Situation ist es extrem, vielleicht dominierend sogar. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor der Distanznahme und der Objektivierung und führt dazu, dass auch in der Reportage diese Außenperspektive statt hat. Und mit Nagel gesprochen, unsere Fähigkeit, sagt er, auch eigene Erlebnisse aus der Außenperspektive, nämlich als innerweltliche Vorgänge, aufzufassen, macht den Anfang einer objektiven Konzeption des Bewusstseins aus. Und hier zeigt sich genau wiederum diese Verschränkung des Objektiven und des Subjektiven, an deren Versöhnung Thomas Nagel seit seiner Karriere gearbeitet hat. Aus meiner Sicht ist damit Objektivität weiterhin ein Merkmal journalistischer Professionalität, und zwar auch in subjektiven Darstellungsformen. Und es gibt in der Hinsicht einen ganz interessanten Satz von Hans Wagner, der dazu schrieb, ein Journalist, der sich darauf beruft, dass er nur seinen Standpunkt vertreten, nur seine eigene Sicht der Dinge darstellen, nur die von seiner Überzeugung abhängige Welt und Ereignisinterpretation liefern könne, ein solcher Journalist tut und kann nichts anderes als das, was jedermann auch tut. Es gibt dann keine Differenz mehr zwischen dem subjektiven Journalisten und dem ebenso subjektiven Jedermann. Und ich denke, da hat er einen Punkt. Ich stimme in anderen Punkten mit ihm nicht überein, was so die Dichotomie Publizist versus Journalist angeht. Aber an diesem Punkt, glaube ich, trifft es auch das, was ich hier kurz ausdrücken wollte, ganz gut. Danke.
Das war der Journalist und Medienwissenschaftler Tanjev Schulz über Subjektivität und Objektivität im Journalismus.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Klaas Relotius wurde von vielen für seine großartigen Reportagen bewundert. Er arbeitete als freier Journalist, später als festangestellter Redakteur beim Spiegel. Im Dezember 2018 machte der Spiegel dann öffentlich, dass Klaas Relotius viele seiner Reportagen teilweise oder ganz erfunden hatte. In seinem Vortrag untersucht Tobias Eberwein die Ursachen für Relotius' Betrug. Wie konnte es dazu kommen? Liegt die Schuld bei Relotius selbst? Ist er ein Einzeltäter? Hat die Spiegelredaktion versagt, weil sie die Fakten nicht gut genug überprüft hat? Oder spielt es vielleicht eine Rolle, dass das Geschichtenerzählen, das Storytelling, heute unter Journalisten so bewundert wird? Tobias Eberwein ist Medienwissenschaftler und beschäftigt sich vor allem mit ethischen Fragen. Sein Vortrag hat den Titel »Sagen, was sein könnte. Wahrheit und Fälschung im aktuellen Erzähljournalismus. Medienethische Überlegungen am Beispiel des Falls Relotius«. Er hat diesen Vortrag am 20. Februar 2020 auf der Jahrestagung des Netzwerks Medienethik in München gehalten.
Mein Thema ist der Erzähljournalismus, und ich kann sagen, das ist für mich wirklich auch eine Herzensangelegenheit. Mit den Traditionen und gerade auch mit der Gegenwart des Erzähljournalismus befasse ich mich jetzt schon eine ganze Weile. Ich habe unter anderem auch meine Doktorarbeit in diesem Themenfeld geschrieben. Es ist jetzt allerdings schon ein paar Jährchen zurück. Unabhängig davon habe ich bis heute den Eindruck, dass das Thema in der empirischen Journalismusforschung immer noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. In der Praxis boomt das journalistische Erzählen. Das Thema wird auf Journalisten-Workshops sehr facettenreich diskutiert, jetzt nicht zuletzt auch im Umfeld des Falls Relotius. Die Forschung, die empirische Journalismusforschung, tut sich aus meiner Sicht immer noch ein bisschen schwer damit. Und umso erfreuter war ich letztlich über den Call for Papers dieser Jahrestagung, denn die Diskussion über Wahrheit und gerade auch Fälschung in den Medien bietet da natürlich einige Anknüpfungspunkte. Man muss ja fast dankbar sein für das fantastische Anschauungsmaterial, das einem dann hin und wieder geliefert wird. Sie sehen es im Titel schon. Ich möchte mich mit dem Fall Relotius befassen. Der Titel meiner Studie, in Anspielung an das schon zitierte Augstein-Motto »Sagen, was sein könnte, Wahrheit und Fälschung im aktuellen Erzähljournalismus, medienethische Überlegung am Beispiel des Falls Relotius«. So, bevor wir uns mit dem praktischen Fall auseinandersetzen, allerdings vielleicht zunächst ganz kurz aus theoretischer Perspektive, was hat das Thema Wahrheit mit Erzähljournalismus zu tun, um es kurz zu sagen, ich glaube sehr viel. Ja, es ist ja so, dass in theoretischen und auch in praktischen Begründungen des journalistischen Erzählens Konzepte wie Wahrheit und Wahrhaftigkeit immer einen ganz zentralen Stellenwert einnehmen. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, dass letztlich die Entstehung des modernen Erzähljournalismus ganz wesentlich auch auf eine Unzufriedenheit mit konventionellen nachrichtenjournalistischen Formen zurückzuführen ist. Dieser Nachrichtenjournalismus ist natürlich, auch die Diskussion ist bereits angerissen, nur vermeintlich objektiv. Immer wieder hört man die Kritik, dass die traditionelle Nachrichtenform eben nicht in der Lage sei, soziale Wirklichkeit angemessen abzubilden. Und da kommt dann der Vorschlag ins Spiel, man solle andere Vehikel suchen, zum Beispiel das Prinzip der Authentizität, das nun besonders zentral ist für den Reportagejournalismus. Ja. Allerdings, und das ist dann die Kehrseite der Medaille, gibt es auch erhebliche Vorbehalte gegen den Erzähljournalismus, zumal im deutschen Sprachraum. Das finde ich hier noch erkennbar stärker ausgeprägt als beispielsweise im angelsächsischen Raum. Ein allzu freier Umgang mit literarischen Gestaltungstechniken wird stark kritisiert häufig, sei nicht mit den Aufgaben des Journalismus vereinbar. Das betrifft natürlich vor allem ein allzu sorgloses Spiel mit Fakten und Fiktion. Und da sind wir dann schnell bei diesen großen, immer viel diskutierten Fälschungsskandalen. Janet Cook, Jason Blair in den USA, Tom Kummer im deutschen Sprachraum, zuletzt eben Klaas Relotius. Solche Skandale, solche Fälle geben den Kritikern scheinbar recht. Ja. Ich meine aus meiner Perspektive heute, dass diese widersprüchlichen Perspektiven zahlreiche spannende Fragen aufwerfen, Fragen letztlich zur Verantwortung des Erzähljournalisten. Inwieweit ist narrative Gestaltung ein geeignetes Vehikel, um das professionelle Gebot wahrhaftiger Berichterstattung im Journalismus zu stützen? Welche professionellen Standards sind dabei zu berücksichtigen? Und auch gerade beim Thema Relotius, ist auch eine Verwendung fiktiver Stilmittel zulässig? Und wenn ja, in welchem Umfang und wo sind da die Grenzen? Wo sind die Grenzen zur Fälschung? Ja, das sind Fragen, die ich mit Ihnen diskutieren möchte und das, wie schon gesagt, am konkreten Fallbeispiel Klaas Relotius. Ich denke, dass der Fall wenigstens im Kontext allen präsent sein dürfte. Er ist ja in der Medienöffentlichkeit recht ausführlich beschrieben und diskutiert worden, deswegen an dieser Stelle wirklich nur einige Basic Facts. Klaas Relotius war unter Berufskollegen lange einer der schillerndsten Reporter, galt als einer der talentiertesten Reporter seiner Generation, schrieb nicht nur für den Spiegel, auch für viele andere renommierte Printpublikationen im deutschsprachigen Raum, wurde mit Preisen überhäuft geradezu. Im Dezember 2018 wurde dann allerdings bekannt, wie Sie auch alle wissen, dass Relotius zahlreiche seiner Texte fiktional angereichert hatte, teilweise um einige ausschmückende Details, teilweise aber wirklich auch substanziell. Ihm blieb nichts anderes übrig, als seine Forschungen zuzugeben. Er musste seinen Arbeitsvertrag kündigen. Und der Spiegel selbst startete in der Folge eine, ja, ich glaube, man kann sagen, wirklich beispiellose Aufklärungskampagne. Am 19. Dezember 2018 machte die Redaktion den Fall publik. Ja, in der Folge wurden sämtliche Beiträge von Relotius für den Spiegel einer detaillierten Nachprüfung unterzogen. Es wurde eine interne Untersuchungskommission eingerichtet. Die sollte nach den Ursachen des Falls fragen, auch redaktionelle Strukturen hinterfragen. Es gab einige personelle Konsequenzen, auch auf Leitungsebene. Und dann ein Dreivierteljahr später gab es auch ein erstes Sachbuch zum Thema. Juan Moreno, der Whistleblower, der den Fall letztlich überhaupt erst angestoßen hat, veröffentlichte seine Sicht auf die Dinge unter dem Titel 1000 Zeilen Lüge. Relotius war mit dieser Darstellung nicht so glücklich, der meldete sich dann zu Wort und kritisierte einige Darstellungen. Die beiden befinden sich noch in einem laufenden Rechtsstreit. Was bemerkenswert ist, ist der Umstand, der Skandal ist öffentlich diskutiert worden. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass es sich um einen der größten deutschen Medienskandale der jüngeren Vergangenheit handelt. Allerdings fehlt bislang aus meiner Sicht eine systematische wissenschaftliche Analyse. Und hier komme ich jetzt mit meinen ersten Ansätzen ins Spiel. Ich möchte versuchen, die eingangs skizzierten Leitfragen auf der Grundlage von drei unterschiedlichen Untersuchungsschritten zu diskutieren. Ich habe im ersten Schritt eine Literaturstudie durchgeführt. Dabei ging es mir darum, die Tradition des journalistischen Erzählens im deutschsprachigen Raum nachzuvollziehen, von den Anfängen bis in die Gegenwart. Ich habe im zweiten Schritt problemzentrierte Interviews mit 13 aktuellen Erzähljournalisten durchgeführt. Dabei ging es mir um ihre Sichtweisen auf die Chancen und Grenzen des Genres im Printjournalismus von heute. Ich möchte mich konzentrieren heute auf den dritten Teilschritt. Für diesen dritten Schritt habe ich eine Inhaltsanalyse durchgeführt, eine Analyse zum öffentlichen Diskurs über den Fall Relotius. Ich habe mir ausgewählte Tageszeitungen und Zeitschriften herangezogen, auch ihre Online-Ausgaben mit durchgesehen, im Einzelnen Süddeutsche Zeitung, FAZ, Welt, Taz, Bild sowie auch die Zeit und den Spiegel. Der Analysezeitraum umfasste insgesamt ein Jahr, vom Dezember 2018, als der Fall ins Rollen kam, bis zum November 2019. Darauf möchte ich mich konzentrieren. Bevor ich jetzt allerdings konkrete Befunde aus dieser Inhaltsanalyse vorstelle, erlauben Sie mir wenigstens ein ganz kurzes Schlaglicht auf die Untersuchungsschritte 1 und 2, weil ich glaube, die sind zur Einordnung des Falles einfach wichtig. Ganz ohne geht es deswegen nicht. Ich hatte eingangs schon angedeutet, dass ich mich schon seit längerem mit diesem Thema Erzähljournalismus auseinandersetze. Ich habe für meine Doktorarbeit beispielsweise ein Vier-Phasen-Modell der Tradition des literarischen Journalismus entwickelt, mit dem ich zeigen kann, dass die Geschichte erzählender Journalismusform im deutschen Sprachraum sehr weit zurückreicht. Ja, man kann sie letztlich bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen. Details zur Geschichte will ich an dieser Stelle aussparen. Wichtig erscheint mir aber ein Hinweis auf eine Feststellung, die in ähnlicher Form auch der Kollege Gunter Reuß vor einigen Jahren publiziert hat, nämlich die, dass Stilmittel der Fiktion tatsächlich nicht nur in der Literatur, sondern auch im Journalismus eine lange Geschichte, eine lange Tradition haben. Und vor allem, sie haben dort auch bis heute ihre Berechtigung. Sie haben ihre Berechtigung dann, wenn sie dem Ziel einer wahrhaftigen Berichterstattung dienen. Ja, und das gilt aus meiner Sicht ganz besonders für das Genre des Erzähljournalismus. Erzähljournalismus hat, wie Journalismus im Allgemeinen auch, natürlich wirkliche Ereignisse, Zustände oder Aussagen zum Gegenstand. Erzähljournalismus orientiert sich an Fakten, im Idealfall zumindest. Ja, aber zur Vermittlung und zur Interpretation dieser Fakten werden immer wieder, und das in vielen Fällen auch ohne Widerspruch, Stilmittel der Fiktion verwendet. Und das beginnt bei der Verwendung von Metaphern, bei der Verwendung von Assoziationen, Vergleichen und so weiter. Das geht weiter mit der dramaturgischen Gestaltung des Materials. All das sind literarische Techniken, die im journalistischen Handwerk einen festen Platz haben. Es gibt dann umstrittenere Verfahren, wie das szenische Ausschmücken, die sogenannte logische Fantasie, wie unter anderem Kisch uns das vorgemacht hat, auch Ironie und Satire oder dann letztlich noch einen Schritt weiter die Schaffung künstlicher Figuren und Situationen. Auch das sind fiktive Stilmittel, die häufiger und auch zu Recht kritisiert werden. Allerdings für den Moment gilt festzuhalten, es gibt in der Geschichte des Journalismus zahlreiche Beispiele, die belegen, wie sich solche Stilmittel, Stilmittel der Fiktion, für eine wahrhaftige Berichterstattung einsetzen lassen. Ja? Und das gilt nicht nur für die Geschichte des Erzähljournalismus, das gilt auch für die Gegenwart des erzählenden Journalismus. Wenn Sie sich aktuelle Qualitätsmedien anschauen, auch da nur ein ganz kurzes Beispiel, das Beispiel der szenischen Rekonstruktion. Die szenische Rekonstruktion, das ist eine relativ weit verbreitete Technik im Reportagejournalismus. Im Kern geht es darum, dass Ereignisse für einen journalistischen Beitrag szenisch nacherzählt werden, obwohl der Reporter eben nicht selbst dabei war. Ja, natürlich darf sich der Reporter diese Szene nicht ausdenken. Das ist hier der wesentliche Unterschied zu Relotius. Die Darstellung einer szenischen Rekonstruktion basiert in der Regel auf sorgfältiger Recherche. Der Reporter kennt die Ereignisse zwar nicht aus eigenem Augenschein, aber er hat recherchiert, er hat mit Protagonisten gesprochen. Gerade in der Gerichtsberichterstattung wird das häufig gemacht. Da werden Szenen aus Akten rekonstruiert. Ja, auch darüber habe ich mit verschiedenen aktuellen Erzähljournalisten gesprochen, großteils auch schon vor dem Aufkommen des Falls. Und es zeigt sich, dass Techniken der Rekonstruktion auch in aktuellen Nachrichtenmedien weit verbreitet sind. Und sie werden in vielerlei Hinsicht unkritisch gesehen. Vor allem beim Spiegel ist diese Form in der Zeit nach der Jahrtausendwende auf sehr großen Anklang gestoßen. Unter anderem hat Kurt Schnippen sich sehr für die Förderung dieser Form eingesetzt. Schnippen, das ist der ehemalige Leiter des Reportageressorts beim Spiegel. Seinerzeit hieß es Gesellschaftsressort. Auch mit ihm habe ich ein Leitfadeninterview geführt. Die Anschlussfrage ist jetzt, was sagt uns das über den Fall Relotius? Wenn wir jetzt im nächsten Schritt genauer auf den medialen Diskurs zum Fall schauen, dann stellen wir zunächst fest, dass dieser Diskurs offenbar sehr lebhaft geführt wurde und das auch über einen längeren Zeitraum hinweg. Ich habe 7 Medien genauer untersucht, inhaltsanalytisch, und in diesen 7 Medien fanden sich im Zeitraum von Dezember 2018 bis November 2019 insgesamt 274 Beiträge zum Thema. Der Großteil wurde in relativ kurzer zeitlicher Folge zum Aufkommen des Falles publiziert. Im November 2018 finden sich bereits 131 Beiträge. Das ist fast die Hälfte der Grundgesamtheit. Spätestens dann ab Februar 2019 ging das mediale Interesse am Fall zurück. Aber man kann trotzdem festhalten, dass die Berichterstattung das ganze Folgejahr weiterging. Ja, es fanden sich immer neue Ansätze, neue Aufhänger, um das Thema im medialen Diskurs weiterzudrehen. Interessant ist es jetzt aus meiner Sicht, genauer in die Medien hineinzuschauen, auch Vergleiche zwischen den Medien anzustellen, denn tatsächlich ist es so, dass sich die Herangehensweisen nicht nur in quantitativer Hinsicht, sondern auch in qualitativer Hinsicht erheblich unterscheiden. Zunächst mal zum Spiegel. Der Spiegel selbst nimmt natürlich eine Schlüsselrolle im medialen Diskurs ein. Der Spiegel war es ja letztlich, der überhaupt erstmal für die Aufdeckung, die Offenlegung gesorgt hat und damit den Fall selber angestoßen hat. Der Spiegel veröffentlicht im Untersuchungsjahr insgesamt 43 Beiträge zum Fall, den Großteil bereits im Dezember 2018, im Januar 2019. Mehrfach ergreift Chefredakteur Steffen Klusmann selbst das Wort, um sich zu entschuldigen, um Maßnahmen anzukündigen. Viele andere Beiträge versuchen das Geschehen allerdings in der Berichtsform aufzuarbeiten und transparent zu machen, wo genau Verfehlungen vorliegen. Zahlenmäßig umfangreicher ist die Berichterstattung in der Süddeutschen Zeitung und in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit ganz konkret 72 bzw. 51 Beiträgen. In beiden Zeitungen ist die Berichterstattung über den Fall überwiegend im Medienressort angesiedelt. Die Bandbreite der Darstellungsform ist größer als beim Spiegel. Es gibt nachrichtliche und kommentierende Berichterstattung. In beiden Blättern gibt es aber auch Interviews zum Thema, Korrespondentenbeiträge, Gastbeiträge in unterschiedlichen Formen, und diese Formen werden genutzt, um das ohnehin schon recht breite Meinungsspektrum zum Thema weiter in die Breite zu ziehen, breiter zu machen. Ja? Wenn wir uns dann demgegenüber Welt, Taz und Bild anschauen, dann stellen wir fest, dass diese Zeitungen weniger häufig berichten als SZ und FAZ. Bei der Welt ist es so, dass ein Hauptteil der Beiträge aus der Feder des zuständigen Medienredakteurs kommt, Christian Meyer. In der Taz findet sich eine größere Anzahl an Autoren. Beide Blätter halten sich nicht zurück mit offener Kritik am Spiegel. In der Bild-Zeitung lassen sich demgegenüber vergleichsweise wenige namentlich gekennzeichnete Beiträge finden. Auffällig ist hier, dass viele nicht-journalistische Akteure in den Diskurs eingebunden werden, zum Beispiel Akteure aus dem Bereich Politik. Die Berichterstattung ist stärker personalisiert als in anderen Blättern, auch stärker emotionalisiert. Anders als in den Tageszeitungen finden sich in der Zeit relativ wenige nachrichtliche Beiträge. Stattdessen dominieren Kommentare, Analysen, ergänzt auch um gelegentliche Glossen zum Thema, Kolumnen, Interviews. Schon früh im Zeitverlauf wird eine relativ große Bandbreite an unterschiedlichen Positionen zum Fall publiziert. Allerdings ist auch interessant, nach Januar 2019 beteiligt sich die Zeit fast gar nicht mehr am öffentlichen Diskurs zum Fall. Ich möchte noch einen Schritt weitergehen und tatsächlich auf verschiedene inhaltliche Dimensionen zu sprechen kommen. Spannend ist es dabei vor allem, genauer zu untersuchen, ja, welche unterschiedlichen Zuschreibungen von Verantwortung sich in den unterschiedlichen Medien finden. Denn tatsächlich rücken die Medien, die ich analysiert habe, ganz unterschiedliche Ursachen für den Fall in den Mittelpunkt. Insgesamt lassen sich nach meiner Analyse 4 zentrale Ursachenframes unterscheiden. Die sind mal eher auf der Mikroebene, mal auf der Mesoebene, mal auf der Makroebene angesiedelt. Der dominanteste Frame ist auf der Mikroebene zu verorten, interessanterweise. Ich habe ihn Einzeltäter Frame genannt. Er kommt in mehr als der Hälfte der analysierten Beiträge zum Tragen. Und die Argumentation oder die Sichtweise ist hier, dass die Hauptursache für den Fälschungsskandal in der Persönlichkeit von Klaas Relotius liegt. Ja? Er wird in vielen Beiträgen auch wörtlich als krankhafter Lügner dargestellt, als Hochstapler. Seine Fälschungen erscheinen dabei in erster Linie als psychisches Problem, kann man sagen, erst in zweiter Linie als redaktionelles. Der Frame von Einzeltäter, der überlappt in vielen Fällen mit dem Bild von der passiv duldenden Redaktion. Das ist mein zweiter Frame. Hier wird von redaktioneller Mitverantwortung gesprochen. Allerdings wird diese Mitverantwortung vor allem in einer mangelhaften redaktionellen Qualitätssicherung gesehen. Ja, die Fälschungen gingen auch in dieser Sichtweise in erster Linie vom Individuum Relotius aus. Das Problem war nur, dass die Dokumentationsabteilung sich hat hereinlegen lassen, so die Sichtweise. Die Dokumentationsabteilung hat letztendlich versagt. Insofern ist es eher eine passive Verantwortung. Größere redaktionelle Verantwortung sehen Beiträge mit dem Deutungsrahmen der aktiv fördernden Redaktion. Hier wird beispielsweise darauf hingewiesen, dass Relotius offenbar von Vorgesetzten ermutigt wurde, dass teilweise Plots vorgegeben wurden oder teilweise konkrete Charakterwünsche geäußert wurden, die Relotius dann mehr oder weniger direkt befolgt hat. Es wird auch in der Diskussion darauf eingegangen, dass die Strukturen im Spiegelressort Gesellschaft dieses Vorgehen letztlich befördert haben oder erleichtert haben. Und der letzte Frame geht dann aber noch einen Schritt weiter. Ich habe ihn jetzt mal Systemfehler genannt. Dieser Frame sieht die Ursachen für den Fall letztlich in Einflüssen auf der Ebene des Journalismussystems. Also würde beispielsweise ja ein allgemein vorherrschender Druck durch Journalistenpreise Fälschungen begünstigen. Generell sei die Reportage besonders anfällig für Fälschungen, was aber so die Sichtweise nicht direkt der Redaktion anzukreiden sei. Ja, das sind die zentralen Ursachenframes, die ich identifiziert habe. Bemerkenswert erscheint mir dabei, dass die Selbstberichterstattung des Spiegel vor allem die Frames vom Einzeltäter und von der passiv duldenden Redaktion aufgegriffen hat. Zumindest sehr lange im Zeitverlauf. Ja, andere Medien waren schon in der Frühphase weiter in der Diskussion. Beim Spiegel ändert sich das tatsächlich erst im Mai 2019, als die interne Untersuchungskommission ihren Bericht vorgelegt hat. Spätestens dann muss auch der Spiegel eingestehen, dass offenbar eine redaktionelle Mitverantwortung gegeben ist. Spätestens dann wird klar, dass diese Mitverantwortung nicht zu leugnen ist. Lassen Sie mich ganz kurz zusammenfassen, und das ist dann wirklich mein letztes Wort. Was lässt sich jetzt aus all dem lernen? Ich denke, dass die Literaturstudie zeigen kann, dass Stilmittel der Fiktion im deutschsprachigen Erzähljournalismus ganz offenbar eine lange Tradition haben. In vielen Fällen stellen sie tatsächlich auch ein etabliertes und effektives Instrument zur Stärkung der Wahrhaftigkeit im Journalismus dar. Über Leitfadeninterviews konnte ich zeigen, dass auch der Spiegel diese Techniken lange genutzt und gefördert hat, vor allem bei der Umsetzung dieses Konzeptes der Rekonstruktionsreportage. Mithilfe der Inhaltsanalyse konnte ich letztlich wenigstens andeuten, dass die Chefredaktion des Spiegel den Fall durchaus transparent aufbereitet hat und damit in gewisser Weise auch professionell aufbereitet hat. Allerdings ist ihre Darstellung des Falls lange auch von einem offenkundigen Mangel an Selbstkritik geprägt. Der erzählende Ansatz, das konnte ich sicherlich zeigen, war und ist dort nach wie vor gang und gäbe, wurde teilweise stark gefördert durch die Redaktion. Deswegen müssen wir bei der Bewertung des Falls sicherlich differenzierter argumentieren, als das teilweise in der Berichterstattung zum Fall getan wurde. Danke für die Geduld, danke für die Aufmerksamkeit.
Das war der Medienwissenschaftler Tobias Eberwein über den Fall Relotius und seine Ursachen.
Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
In unserem dritten Vortrag geht es um Rechtsfragen. Die Informationen, die wir heute im Netz finden, werden nicht mehr allein von Menschen erzeugt. Algorithmen oder auch künstliche Intelligenz schaffen Inhalte, für die kein Einzelner mehr verantwortlich ist. Was bedeutet das juristisch? Falschinformationen können zum Beispiel durch automatisierte Computerprogramme entstehen und verbreitet werden. Schaden richten sie im echten Leben an, etwa bei rassistischen Inhalten. Wer wird dafür zur Rechenschaft gezogen? Das Computerprogramm? Der Programmierer? Das sind die Fragen, denen Wolfgang Schulz in seinem Vortrag nachgeht. Schulz ist Verfassungsrechtler und Direktor des Leibniz-Instituts für Medienforschung in Hamburg. Sein Vortrag hat den Titel »Automatisiert ans Ende der demokratischen Mediengesellschaft? Die Rolle von Ethik und Recht bei der Regulierung von künstlicher Intelligenz in der öffentlichen Kommunikation«.
Die Rolle von künstlicher Intelligenz in unterschiedlichen Lebensbereichen beschäftigt im Augenblick Wissenschaft und Politik in gleichem Maße. Dabei erweist sich KI als wenig trennscharfer, selbst in der Informatik nicht eindeutig definierter Begriff. Dem Kollegen Bernhard Nebel verdanke ich einen wunderschönen Satz. Der hat seit Jahren, ich glaube sogar Jahrzehnten, die Professur für die Grundlagen der künstlichen Intelligenz inne und sagte zu mir einmal, in der Informatik nennen wir KI all das, was noch nicht funktioniert. Alles andere hat einen vernünftigen Namen wie Robotik oder Spracherkennung. Das fand ich ganz hilfreich und hat mein Denken über diese Fragen durchaus geprägt. KI ist dennoch ein hilfreicher Attraktor, würde ich sagen, für die Diskussion. Daher habe ich ihn in meinem Vortragstitel und zum Teil im Vortrag auch belassen. Viele der diskutierten Herausforderungen haben aber eher mit der Autonomisierung von Technik zu tun, als mit bestimmten Technologien, wie etwa künstlichen neuronalen Netzen. KI kann die Entwicklung beschleunigen, verstärken, aber Autonomisierung von Technologie innerhalb von Entscheidungsarchitekturen, das ist etwas, was uns im Augenblick in der Forschung interessiert, kann sehr gut auch mit traditionellen Algorithmen bewirkt werden. Aber wie gesagt, KI kann das beschleunigen oder strukturell verändern. Auf Beispiele komme ich auch noch kurz zu sprechen. Für den Bereich der öffentlichen Kommunikation zeigen sich die Herausforderungen der Autonomisierung von Technik auf unterschiedlichen Ebenen, wobei die Perspektive, aus der ich etwas als Herausforderung markieren kann, meinem fachlichen Hintergrund entsprechend eine verfassungsrechtliche ist. Daher gliedert sich der kurze Vortrag in drei Teile: die verfassungsrechtlichen Anforderungen an funktionierende öffentliche Kommunikation. Zweiter Punkt, die jetzt schon erkennbaren Formen einer verstärkten Autonomisierung in diesem Bereich und drittens die Rolle von Recht und Ethik bei der Bewältigung der damit verbundenen Probleme. Kurz zu den verfassungsrechtlichen Anforderungen. Was diese angeht, ist die Perspektive auf die Rolle der Medien in der öffentlichen Kommunikation eine funktionale. Individuelle und öffentliche Meinungs- und Willensbildung sollen, so das Bundesverfassungsgericht, offen und frei sein. Dieses offen wird manchmal weggelassen, aber es ist beides in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts enthalten. Interessant ist, wenn man sich die Urteile des Bundesverfassungsgerichts anschaut, dass der Prozess der massenmedialen Vermittlung durch Absatz 2 geschützt ist. Das heißt, es ist eine bestimmte Vermittlungsleistung, auf die das Verfassungsrecht rekurriert. Das bedeutet, dass eine Äußerung, die mittels Massenmedien verbreitet wird, in zweifacher Hinsicht verfassungsrechtlich geschützt ist. Zum einen können staatliche Maßnahmen, die sich gegen diese Meinungsäußerung richten, die Meinungsfreiheit desjenigen, der äußert, tangieren. Zum zweiten können es aber auch staatliche Eingriffe sein, die etwa grundsätzlich die Art der Selektion und Sortierung von Inhalten betrifft, dann wären die Freiheiten der Massenmedien betroffen. Diese auf den ersten Blick technisch wirkende Differenz ist bedeutsam zum Verständnis der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, vor allem in Bezug auf die normativen Vorgaben für Massenmedien. Das Gericht geht davon aus, dass das Grundgesetz mit Artikel 5 primär einen bestimmten Prozess schützen wollte, der über die Äußerung einer einzelnen Meinung hinaus schutzwürdig ist. Dieses Verständnis wird zwar in der Rechtswissenschaft an einigen Stellen immer noch bestritten, aber die meisten KollegInnen im juristischen Diskurs sind hier eigentlich der Auffassung des Bundesverfassungsgerichts. Das Bundesverfassungsgericht verweist in unterschiedlichen Entscheidungen unterschiedlich explizit auf zwei Funktionen, die öffentliche Kommunikation erfüllt und für die Medien eine besondere Rolle spielen. Das ist zum einen die Bildung der individuellen Persönlichkeit, das einzelne Individuum, und zum anderen die Selbstverständigung der Gesellschaft, vor allem, aber nicht nur im Hinblick auf demokratische Willensbildung. Vor diesem Hintergrund hat das Bundesverfassungsgericht fast so etwas wie ein ungeschriebenes Oberziel vor Artikel 5, vor die Klammer gezogen und gesagt, diese freie und offene individuelle und öffentliche Meinungsbildung gilt es um jeden Preis zu sichern. Um jeden Preis soll heißen, auch unter veränderten Bedingungen von öffentlicher Kommunikation soll dieser dahinterliegende Prozess den Anforderungen genügen. Interessant vielleicht auch für das Thema der Tagung oder das Element des Tagungsthemas, das sich mit Wahrheit auseinandersetzt. Anders als in den USA oder auch anderen Verfassungstraditionen spielt in Deutschland öffentliche Kommunikation als der Ort, als der Prozess, in dem Wahrheitsfindung stattfindet. Im Deutschen deutschen Verfassungsdiskurs so gut wie überhaupt gar keine Rolle. Es geht also im Wesentlichen um dieses demokratiefunktionale Element und um dieses Persönlichkeitselement. Diese Anteile dieser drei Wurzeln sind in den Traditionen unterschiedlicher Staaten sehr unterschiedlich ausgeprägt. Die Voraussetzung für eine freie, individuelle und öffentliche Meinungsbildung muss die Medienordnung sichern. Und bislang wurde das schlicht so umgesetzt, dass man sagte, das Ganze ist funktional, wenn Vielfalt besteht. Und bei der Presse sorgte kartellrechtlich umhegter ökonomischer Wettbewerb dafür. Beim Rundfunk bedurfte es einer medienrechtlichen Regulierung. Wenn Angebotsvielfalt herrschte, funktionierte, so die Theorie, auch die öffentliche Kommunikation, gelang das gesellschaftliche Gespräch und konnte ein demokratisches System tragen und freie und öffentliche Meinungsbildung sicherstellen. Mit der Integration von anderen als massenmedialen Vermittlungsformen tun wir uns im Verfassungsrecht bisher extrem schwer. Der Blick auf die Massenmedien reicht auch ohne KI nicht mehr aus. Intermediäre wie Social-Media-Plattformen, Microblogging-Dienste oder Suchmaschinen erbringen spezifische Vermittlungsleistungen, die aber das Verfassungsrecht noch nicht auf den Begriff gebracht hat. Da gibt es viele Versuche, auch Dissertationen, die sich dem annähern, aber im Prinzip noch keine überzeugende Grifflichkeit. Der von den Ländern geschlossene neue Medienstaatsvertrag, der den Rundfunkstaatsvertrag ablösen soll, erweitert auf einfachgesetzlicher Ebene bereits den Regelungsbereich und adressiert auch, allerdings begrenzt, algorithmische Kuratierung von medialen Inhalten. Der zweite Punkt. Die schon erkennbaren Formen einer verstärkten Automatisierung im Bereich medienvermittelter öffentlicher Kommunikation und auch nicht medienvermittelter öffentlicher Kommunikation. Was verändert sich durch Autonomisierung von Technik? Hier unterscheide ich drei Ebenen. Die erste Ebene, nur der Vollständigkeit halber genannt, die steht jetzt nicht in meiner Regulierungsperspektive. Natürlich bedeutet es für die Medien eine Veränderung, wenn sich Autonomisierung tief in die Gesellschaft eingräbt, wenn Deep Mediatization auch bedeutet, dass algorithmische Verarbeitungsformen stärker unterschiedliche Bereiche der Gesellschaft prägen. Das bedeutet, dass Journalismus Formen ausprägen muss, die etwa Technikwandel und ihre Interaktion mit Gesellschaftswandel diskutierbar macht. Das ist die erste Ebene, aber wie gesagt, für mich im Augenblick nicht die interessanteste. Ich wollte sie der Vollständigkeit halber erwähnen. Die zweite, die Produktion und Distribution von Inhalten kann auf unterschiedlichen Stufen von autonomer werdender Technologie unterstützt und damit verändert werden. Dies betrifft die Recherche und damit sozusagen die Medien des Journalismus, ebenso wie die Selektion, Sortierung und Aggregation von medialen und anderen Inhalten, etwa durch Intermediäre, die KI-basierte oder nicht KI-basierte Algorithmen einsetzen. Wir in der Rechtswissenschaft diskutieren hier auch vor allen Dingen die Phänomene, die mit dem vielleicht etwas unglücklichen Wort Robojournalismus markiert sind, also die Teilautonomisierung traditioneller journalistischer Aufgaben wie Produktion von Texten, Selektion, Sortierung, Aggregation zu Angeboten, aber eben auch die Recherche, die sich technischer Hilfsmittel bedienen kann und auch die Logik dieser technischen Hilfsmittel dann in die mediale Bearbeitung hineingeraten. Und zu den bekannten und diskutierten Phänomenen gehört auch, dass sich auf dem Weg vom Kommunikator zum Rezipienten weitere Systeme der Selektion, Sortierung und Aggregation befinden, die von anderen Anbietern kontrolliert werden und Einfluss auf die Rezeptionswahrscheinlichkeit von Inhalten haben. Dazu gehören Medienplattformen, aber auch die schon genannten Intermediäre, Social-Media-Plattformen, Microblogging-Dienste, Suchmaschinen. Wie oben schon angesprochen, versucht der Gesetzgeber bereits, das zu adressieren, wie ich finde, in keiner sehr gelungenen Art und Weise. Kommunikative Bots gehören zu dieser Entwicklung, die vor allen Dingen im Zusammenhang mit der Verbreitung von Unwahrheiten und Hasskommunikation diskutiert werden. Hier reagiert das Recht bereits durch Transparenzpflichten, auch das in dem neuen Medienstaatsvertrag. Für Juristen stellen sich hier hochgradig spannende Fragen der Zurechnung. Denken Sie an den berühmten Chatbot Tai, den Microsoft künstlicher Intelligenz ausgestattet, im Netz hat lernen lassen, wie junge Menschen reden und der, wie Sie wissen, nach wenigen Stunden wieder aus dem Betrieb genommen werden musste, weil er volksverhetzende Botschaften äußerte. Hier stellt sich natürlich für uns Juristen die Frage, hat der Programmierer hiermit eine volksverhetzende Äußerung getan? Hat der Versuchsleiter von Microsoft eine volksverhetzende Bemerkung getan? Oder welchen Voraussetzungen funktionieren hier unsere traditionellen Zurechnungsmechanismen eigentlich noch? Ein weiterer Bereich, der sich auf öffentliche Kommunikation, aber nicht speziell auf mediale Inhalte bezieht, bleibt bislang weitgehend im Dunkeln. Ich will es an einem Beispiel verdeutlichen. Eine aktuelle Studie von Simon Hegelich weist nach, wie Anhänger der AfD als, wie er das nennt, hyperaktive Facebook-Nutzer Inhalte um den Faktor 10 häufiger sharen und liken als Anhänger anderer Parteien. Der Algorithmus, der den Newsfeed von Facebook erzeugt, reagiert auf diese Signale und so wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass andere NutzerInnen mit den AfD-Inhalten in Kontakt kommen. Facebook selbst hat ein Team, das sich mit der Civic Speech, wie Sie es nennen, befasst und versucht, wie Sie es wiederum bezeichnen, unauthentic voices zu identifizieren und darauf zu reagieren. Aber welche Regeln dahinter stecken, was hier Authenticity eigentlich bedeutet, darüber wissen wir wenig. Man kann sagen, dass durch das Verhalten der AfD-Anhänger die Algorithmen von Facebook genutzt werden, um den Meinungsbildungsprozess zu verzerren. Aber gibt es eigentlich Normen, die uns sagen, wann die Algorithmen die öffentliche Kommunikation verzerren? Und wenn ja, ist rechtliche Regulierung, die das verhindert, möglich und sinnvoll? Dazu ein paar Gedanken am Ende. Das leitet zur dritten Ebene über, also wo Autonomisierung von Technologie aus meiner Perspektive öffentliche Kommunikation strukturell betrifft. Das sind die Regeln, die bestimmen, wie wir kommunizieren. Technische Strukturen sind, das ist mittlerweile ein Gemeinplatz, normativ und automatische Filterungen bestimmen schon jetzt die Grenzen dessen, was auf Plattformen geäußert werden kann, weil sie bestimmte Dinge rausfiltern, möglicherweise noch bevor sie irgendjemand zur Kenntnis genommen hat. Im Grunde kann man sagen, dass, ich bleibe bei Facebook als Beispiel, das Produkt von Facebook sind die Kommunikationsregeln von Facebook. Und dementsprechend muss man sich, wenn man sich mit normativen Strukturen öffentlicher Kommunikation auseinandersetzt, die aus meiner Sicht mit in den Blick nehmen. Automatisierung kann den Prozess, den ich oben als verfassungsrechtlich geschützt beschrieben habe, in unterschiedlicher Weise beeinflussen. Dazu gehören Verschiebungen in den Bereichen der Handlungsmacht. Das oben genannte Beispiel, also Facebook, zeigt, wie die Gestaltung technischer Systeme die öffentliche Kommunikation beeinflussen. Und zwar jenseits des Missbrauchs, den wir als Juristinnen auch mit berücksichtigen müssen. Aber das ist nochmal eine eigene Kategorie. Die Beeinflussung findet statt, ohne dass hier die Frage des Missbrauchs zu stellen ist. Eine zweite Dimension der Veränderung betrifft die Transparenz. Hier kann tatsächlich die Art der Technologie eine Rolle spielen. So kann die Nachvollziehbarkeit von Prozessen in künstlichen neuronalen Netzen begrenzt sein. Aus normativer Sicht ist die Rede von Transparenz abstrakt wenig hilfreich. Vielmehr muss man sich fragen, was jemand, ein Rezipient, eine Rezipientin, ein Regulierer wissen muss, um eine Entscheidung so treffen zu können, wie das Ganze normativ gewünscht ist. Das Wissen, welches Neuron umgekippt ist und das Ereignis bestimmt hat, wird in der Regel wenig helfen, weder dem Regulierer noch der Person. Transparenzanforderungen können dazu führen, dass Technologien, die dieses Maß von Transparenz nicht garantieren können, für bestimmte Zwecke nicht eingesetzt werden dürfen. Das ist etwa bei Software in der Luftfahrt seit langem üblich und kann für die öffentliche Kommunikation auch ein Thema werden. Der letzte Punkt, den ich bei diesen abstrakten Fragestellungen anbringen will, würde ich auch gerne mit einem Zitat markieren des Historikers Dan Diner, der neulich bei einer Diskussionsrunde auf das Thema Big Data und algorithmische Auswertungen angesprochen in den Raum warf, das ist das Ende der Abstraktion und die Tyrannei der Konkretheit. Da ist eine Menge dran. Was wir im Augenblick untersuchen, ist zu schauen, welche Besonderheiten menschliche Kommunikation, sei es Richterinnen und Richter, sei es Journalistinnen und Journalisten, eigentlich haben. Welches Element das Situative ist, das etwa so etwas wie implizites Wissen und implizite Normen in einer Entscheidung, eine Selektionsentscheidung, eine gerichtliche Entscheidung mit reinbringen und welche Grenzen sich daraus für die Automatisierung ergeben. Und diese Grenzen müssen dann auch kontrafaktisch durchgesetzt werden. Letzter Punkt, den ich hoffentlich in 2 Minuten kurz zusammenfassen kann, der fast inflationäre Gebrauch, also die Rolle von Recht und Ethik. Inflationäre Gebrauch des Begriffs Ethik kann aus meiner Sicht in der Technikdiskussion 3 Gründe haben. Erstens, Unternehmen beispielsweise nutzen den Begriff gelegentlich, um rechtliche Regulierung zu vermeiden und auf das vermeintlich ungefährliche Gebiet von individueller Verantwortungsethik und Selbstregulierung zu lenken. Der zweite Punkt ist, dass ein Normensystem jenseits des Rechtes angesprochen wird. Und das dritte ist, dass man eine Abstraktionsebene höher geht und dass man Ethik verwendet, um ein Normensystem zu beschreiben, das es erlaubt zu sagen, was soll eigentlich rechtlich geregelt werden, was gehört in einen anderen Bereich. Hier hat das Recht aus meiner Sicht weiterhin eine besondere Rolle. Die ergibt sich für mich, da kommt der Jurist natürlich raus, stark daraus, dass es eine spezifische demokratische Rückbindung, das ist eine Bindung an Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit und Rückbindung an die Grundrechte gibt. Meiner Auffassung nach befinden wir uns, da schließe ich mich Ottfried Jarren an, in einem Prozess fundamentaler Neuinstitutionalisierung im Bereich der öffentlichen Kommunikation. Und insofern würde ich sagen, sind rechtliche Regelungen wie der neue Rundfunkstaatsvertrag, der Medienstaatsvertrag, wenn sie Transparenzobliegenheiten für Intermediäre schaffen und sagen, ihr müsst kommunizieren, was ihr eigentlich tut, was die Logiken hinter eurem Angebot, hinter eurer Selektion, Aggregation, Sortierung eigentlich sind, machen sie ein Angebot für alle, von dem ausgehend sich Erwartungen und Erwartungserwartungen kristallisieren können. Und hier spielt aus meiner Sicht das Recht eine wichtige Rolle, immerhin um solche Kristallisationspunkte zur Verfügung zu stellen. Vielen Dank.
Das war der Jurist Wolfgang Schulz über Rechtsfragen bei Inhalten, die automatisiert erzeugt werden. Schulz hat seinen Vortrag am 20. Februar 2020 auf der Jahrestagung des Netzwerks Medienethik in München gehalten.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.